Hallo und herzlich willkommen zum Petspot. Ich bin hier immer wie immer mit Felix am Start und begrüße euch erstmal ganz herzlich hier. Hi Felix.
Ja, hi. Hi an alle da draußen, unsere fleißigen Hörerschaft, der Patriots-Fans, alle, die uns immer zuhören.
Genau, ja, es ist ja nun wirklich kurz vor knapp, um noch eine Episode vor dem Start der Regular Season rauszuhauen. Am Sonntag spielen die Patriots, eröffnen ihre Saison gegen die Houston Texans. Ein großartig viel antizipiertes Spiel und wir sind jetzt nochmal hier, um quasi euch darauf vorzubereiten, um die wichtigsten Infos, die jetzt in den letzten, ich glaube, 2 Wochen lang haben wir keinen Petspot aufgenommen. Habe ich das richtig im Kopf?
Das weißt das auch nicht so genau. Das leidige Thema, wann waren wir das letzte Mal da? Scheißegal, wir sind jetzt wieder da, um die Saison zu besprechen, die jetzt losgeht in diesem wunderbaren, in dieser wunderbaren Woche, in der wir erst am Donnerstag das erste Regular Season Spiel haben und dann die Patriots am Sonntag zu einer Uhrzeit, zu der ihr alle das Spiel gucken könnt.
Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Am 17. August war die letzte Folge, das heißt etwas mehr als 2 Wochen. Das ist jetzt natürlich auch die Ausnahme und für die Offseason bestimmt. Solange die Offseason ist, ist es immer schwierig, das haben wir auch schon ein paar Mal so ein bisschen angerissen, eine ganze Folge immer zu füllen und da sammeln wir die Sachen immer so ein bisschen an. Während der Regular Season werden wir zumindest versuchen, jede Woche da zu sein. Ich meine, wir können es nicht garantieren. Denn wir haben ja auch noch ein Privatleben und das ist ja nicht unser Beruf hier.
Es sei denn, wir kriegen irgendwann das Funding, auf das wir anstreben.
Natürlich, ja. Also das ist unser Ziel. Wir wollen jetzt erstmal ein Startup gründen und dann möglichst viel Wachstum erzeugen und dann ein Sellout betreiben. Ne?
Wir sind in heißen Gesprächen mit Venture-Kapitalgebern aus dem Großraum Boston.
Die natürlich ich dachte mit Rocket Internet.
Nee, mit denen nicht. Kein Fall.
Ja, nein, Scherz beiseite. Wie gesagt, wir versuchen das wöchentlich hinzukriegen. Unter der Saison ist es auch deutlich leichter, weil da müssen wir uns nicht auf irgendwelche News berufen und hoffen, dass die irgendwie juicy genug sind, sodass wir da auch genug drüber labern können, sondern da können wir uns auf ein Spiel berufen. Und da kriegen wir ja locker 20 Minuten, eine halbe Stunde voll, wenn nicht sogar auch 2 Stunden. Also da können wir, glaube ich, immer relativ lange drüber quatschen. Und da macht es dann auch Sinn, das wirklich wöchentlich zu tun. Bis dahin war es der unregelmäßige Rhythmus. Und wir sind jetzt auch noch nicht so lange am Start. Aber ich denke mal, wir haben uns jetzt relativ gut eingegroovt und auch unsere Erfahrungen vom GFA-Pod, unserem Hauptpodcast, hier mit reinbringen können, ne?
Absolut. Und jetzt, wie gesagt, die Folge vor dem ersten Spiel der Pets. Wie gesagt, am kommenden Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit werden wir das alle sehen können. Ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht der Roster aus? Wir hatten da häufiger drüber gesprochen. Aber Christian, eine Sache, die brennt mir, auch wenn es Boulevard-esque ist und du nicht so der größte Fan dieser Themen bist, mir seit Tagen auf der Seele und möchte darüber sprechen. Und zwar ist es Jalen Ramsey. Der ja seine Tour durch die NFL macht, indem er eigentlich alle diskreditiert, teilweise beleidigt, die er so findet. Vor allen Dingen die Quarterbacks, auf die hat er es abgesehen als großartiger Covercorner, der er nun mal ist. Aber jetzt hat er sich Rob Gronkowski vorgenommen. Und ich habe mir das durchgelesen, das Interview von ihm. Ich habe seine ganzen Cover-Magazine-Shots da gesehen. Und ich muss sagen, ich bin als Patriots-Fan extrem angepisst von Jalen Ramsey momentan. Natürlich muss man immer sagen, gut, was ein Spieler über einen anderen Spieler sagt, kann man auch sagen, ist eigentlich völlig egal. Aber die Kommentare über Gronk fand ich absolut überzogen und völlig neben der Spur.
Bevor ich darauf antworte, wie waren denn die Coverfotos? Waren die ähnlich schön wie bei Vince Wilfork damals?
Ja, die waren natürlich etwas stylischer. Also da er hat ein bisschen mehr Swag, wenn du willst, als Vince, der irgendwie in Blaumann und Cowboystiefeln am Barbecue-Grill steht.
Und bevor ich jetzt noch, ich habe ja gerade gesagt, ich antworte jetzt drauf, jetzt muss ich aber doch nochmal eben meinen Pflichten als Hosts hier nachkommen und so einen kurzen Abriss machen, was euch dann in der Folge erwartet, denn das ist ja so quasi das, Hosting 101, Podcasting 101. Man sollte immer erzählen, worum es geht, damit ihr auch Bock habt, dran zu bleiben. Ich mach's nur ganz kurz. Also natürlich besprechen wir den Roster, wie Felix gerade auch schon sagte, und die Roster-Cuts. Im Detail, beziehungsweise die wichtigen, weil wir werden jetzt nicht alle 37 Cuts durchgehen. Wir nehmen uns da die wichtigsten raus. Dann gibt es noch wieder so eine leichte Kontroverse um Alex Guerrero, dem Guru von Tom Brady oder Geschäftspartner oder wie auch immer man das nennen will. Wir werden nochmal einen etwas genaueren Blick auf die Wide-Receiver-Situation werfen müssen. da sind ja doch einige Fragezeichen.
Der Running-Gag, die Wide-Receiver-Tackles.
Ja, genau, so ungefähr, kann man tatsächlich so sagen. Dann gibt es auch wieder ein bisschen Geld, über das wir berichten können, sowohl bei Gronk als auch bei Dwayne Allen. Und
Shaq Mason wolltest du auch noch.
Ah ja, stimmt. Du hast recht. Ja, ja, tatsächlich. Shaq Mason noch natürlich. Über den haben wir zwar auch letzte Woche beim GFA-Pod nochmal kurz geredet, aber wir wollen natürlich dann auch für Leute, die nur den Pets-Pod, schämt euch, das Ganze erörtern und vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail. Und ja, das war's im Prinzip so von den wichtigen Themen zu Beginn. Ja, Jalen Ramsey, der hat sich, ja, der hat wirklich sehr, sehr viele Menschen beziehungsweise Spieler ja, vor den Kopf gestoßen, könnte man ungefähr sagen. Tendenziell muss ich sagen, ich habe einen schönen Artikel darüber gelesen von einer Reporterin, die du auch sehr schätzt, und zwar die Cynthia Freeland.
Ja.
Hast du den auch gelesen?
Ja, habe ich gelesen.
Die hat das eigentlich ganz gut aufgedröselt, um ein paar Eckpunkte davon zu sagen. Sie hat nämlich betrachtet, wie es ist, wenn Gronk von Safeties bzw. Linebackern gecovert wurde und wenn Gronk von Cornerbacks gecovert wurde. Und da hat sie schon feststellen können, dass zum Beispiel das Passer-Rating gegen Safeties und Linebacker bei 133,9 liegt zwischen 2016 und 2017 und gegen Cornerbacks bei 70. Wenn man diese Zahlen nimmt, dann kann Ramsey natürlich so seine Aussage schon so ein bisschen untermauern, aber es ist halt doch ein bisschen sehr kurz gedacht. Ne? Also das Problem ist, erstmal freut sich Tom Brady, wenn Gronk gegenüber einem Cornerback verteidigt wird, ne? Weil das eröffnet einfach ganz viele andere Dinge. Du kannst besser laufen, denn Gronk gegen einen Corner im Laufspiel nimmt man wohl, ne? Und die andere Sache ist auch die, was sie auch herausgefunden hat, dass die Zeit dann deutlich länger wurde, die er gebraucht hat, bis er angeworfen wurde. Das heißt, Gronk war dann nicht der erste oder zweite oder vielleicht sogar dritte Read, sondern erst deutlich später. Und daraus könnte sich auch das schlechtere Passer-Rating ergeben, ne?
Absolut. Das sind häufig Spielzüge, die diese wunderbaren Breakdown-Spielzüge, also wo der Spielzug eigentlich schon kaputt ist und Tom Brady so ein bisschen aus der Pocket. Übrigens haben die Patriots extra einen eigenen Coach dafür, für diese Spielzüge. Und dann eben nochmal nach Gronk guckt und weil er eben, wenn er von einem guten Cover-Corner, muss man auch dazu sagen, gecovert wird, Gronk, ist er nicht unbedingt der erste Read. Und da muss ich halt sagen, ist Jalen Ramsey, klar, diese Statistik, die er anführt, okay, aber das ist halt Äpfel mit Birnen vergleichen, weil Rob Gronkowski ist ein Tight End. Er ist kein Wide Receiver, der ist kein Julio Jones, er ist kein AJ Green, sondern er ist ein Tight End. Und als Tight End diese Zahlen zu produzieren, ist astronomisch, muss man sagen, und Rob Gronkowski wird wahrscheinlich, wann er auch immer in die Hollywood-Karriere einsteigt, wird er als der beste Tight End, der jemals gespielt hat, eingehen in die Geschichte der NFL. Und die Argumentation von Jalen Ramsey, die hinkt halt, weil du kannst nicht einfach nur einen Spieler rausnehmen und sagen, okay, gegen Corner ist er dann nicht so gut, gegen Linebacker und Safeties ist er besser, weil er seine Fähigkeiten, die er hat und die er auch mitbringen muss als Tight End, die sind natürlich auch zu großen Teilen, vielleicht 50% der Zeit auch Blocking. Und dann ist es logischerweise, dass er einen Geschwindigkeitsnachteil hat gegenüber einem guten Cover-Corner wie beispielsweise Jalen Ramsey. Und ich habe mir beispielsweise dann auch nochmal die erste Halbzeit angeguckt von Jacksonville, weil ich einfach so ein bisschen aufgebracht war. Und da war er ein paar Mal im One-on-One-Matchup gegen Jalen Ramsey und entweder wurde er gar nicht getargetet von Brady, sondern Brady hat natürlich dann die Chance genommen, so wie du es gesagt hast, und hat gesehen, okay, Jalen Ramsey ist quasi aus dem Spiel raus, weil er eben One-on-One Gronk nimmt und hat dann eben die Möglichkeit, zu anderen Receivern zu gehen. Und da liegt der Kern, weil das ist nun mal ein Mannschaftssport und 1:1 Leute rauszunehmen und zu sagen, der ist gegen Corner nicht so gut wie gegen Safeties, ist halt Quatsch und es macht keinen Sinn, weil genauso wenig kannst du sagen, Ezekiel Elliott kann mit einer scheiß Offensive Line auch nicht das erreichen, was er hat. Also wenn du Ezekiel Elliott nach Buffalo bringst, hinter die O-Line, dann wird er mit Sicherheit deutlich weniger produzieren können als in Dallas. Und das ist halt einfach die Grundlage des Footballs. Es ist ein Teamsport. Und es gibt gewisse Spieler, die können Spiele entscheiden aufgrund ihrer Fähigkeiten. Und die von Gronk sind außer Frage die Fähigkeiten. Aber dass er logischerweise aufgrund seiner Konstitution, aufgrund seiner Athletik, die er mitbringt, gegenüber einem Cover-Corner etwas mehr Schwierigkeiten hat, ist unbestritten. Und auch, was in mehreren Artikeln dazu stand, er ist trotzdem von den Tight Ends, was das One-on-One gegen Conor angeht, immer noch der Beste. Und von daher, ganz ehrlich, ist es absoluter Käse, diese Behauptung.
Ja, definitiv. Auch auch von zahlenmäßig verglichen. Das ist einfach, ja, ich weiß auch nicht genau, was das soll. Also entweder ist es wirklich so, dass er das so glaubt und vielleicht auch ein bisschen unhinterfragt dann natürlich das Ganze so sagt, auch gegenüber anderen Quarterbacks, gegenüber denen er sich geäußert hat, oder er hat halt eine andere Definition von gut oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber tja, man sollte es einfach wegwischen und vielleicht auch nicht so weit ernst nehmen, denn
ich habe es sehr ernst genommen, aber deswegen wollte ich sie auf jeden Fall nochmal besprechen, weil es mir in den letzten Tagen auf der Seele lag und ich viel zu viel Zeit darin rein investiert habe, mir Sachen anzugucken, Sachen durchzulesen zu diesem leidigen Thema. Und Jalen Ramsey soll erstmal ein paar Jahre gut spielen in einem Team, in dem er auch was gewinnt, bevor er irgendwie weiterhin Leute in Misskredit bringt.
Ja, das stimmt. Man kann immer leicht kritisieren, wenn man gerade erfolgreich war, ne? Und man sollte es erst machen, wenn man schon ein bisschen länger am Start ist. Da hast du absolut recht. Okay, ja, dann lass uns doch direkt bei Gronkh bleiben, jetzt wo wir dann quasi keine weitere Überleitung brauchen, und darauf eingehen, dass er wieder ein bisschen neues Geld in Anführungsstrichen bekommen hat, ne?
Ja, er hat mal wieder ein paar Incentives in seinen Vertrag bekommen. Und so wie wir das ja auch in der letzten Saison schon hatten, sind das alles Incentives, die eher, die not likely to be earned sind, sprich, da muss er sich steigern, um diese Incentives zu bekommen, denn die Hürde, die er überklimmen muss, ist etwas höher als das, was er in der letzten Saison abgeliefert hat. In der letzten Saison, erinnern wir uns, hat er 69 Receptions für 1084 Yards und 8 Touchdowns. Jetzt haben die Patriots einfach überall sozusagen eine 1 draufgepackt.
Plus 1, genau.
Und haben gesagt, also 70 Receptions, 1085 Yards etc., 9 Touchdowns. Wenn er diese Hürde eben überspringt, und deswegen ist es not likely to be earned, weil es eben über den letztjährigen Stats liegt, dann bekommt er, ich glaube, wie viel insgesamt?
1,1 pro Incentive, und dann war, glaube ich, nochmal 1 Million dabei für 80% Playing Time.
Genau, und auch da hat er letzte Saison, glaube ich, 79% Playing Time.
Genau, also das heißt, wieder das übliche Spiel mit dem Cap zum einen spielen von Bill Belichick und also das Geld quasi in die Zukunft schieben. Zum anderen das Geld auch nicht garantieren, denn wie es halt so schön ist mit Incentives, wenn sie erreicht werden, dann sind beide Seiten glücklich. Wenn nicht, ist eine Seite glücklich, und zwar das Team und nicht der Spieler, aber das Team ist dann soweit sicher, ne?
Ja.
Das heißt, ich habe auch gelesen, dass es wohl jetzt darauf hinauslaufen wird, dass Gronkh wirklich in Year-to-Year quasi betrachtet wird. Ich weiß nicht, inwiefern das immer noch Gerücht ist oder inwiefern man da jetzt mittlerweile schon wirklich ausgehen kann davon, dass Gronkh es selber auch wirklich so betrachtet, dass er jedes Jahr neu betrachtet und sagt, spiele ich jetzt nochmal, spiele ich nicht. Im Moment sieht es tatsächlich ein bisschen so aus, ne? Denn er hat sich auch selber, bevor das bekannt wurde, nochmal geäußert und gesagt, dass der Vertrag ihm nicht wichtig ist und so weiter. Aber das kann auch wieder die klassische Medienschulung von Bill Belichick gewesen sein, ne?
Ja, aber zumindest hat er jetzt einen netten Anreiz. Ich glaube, wir wären und alle ihr da draußen, die uns hört, glaube ich, absolut zufrieden und glücklich, wenn er all die Incentives erreichen würde, nicht nur, weil man es ihm gönnt, sondern weil wir dann wüssten, mit 70 Receptions, weit über 1000 Yards, 9 Touchdowns, da wären wir alle, glaube ich, froh. Das würde bedeuten, die Patriots wären würden eine sehr, sehr erfolgreiche Saison spielen.
Definitiv. Das erinnert mich jetzt wieder an den Jalen Ramsey-Artikel, inwiefern Gronkh so gut war. Und zwar hatte Travis Kelce doch im letzten Jahr ähnlich viele Receiving Yards gehabt, aber dafür deutlich mehr Receptions gebraucht, ne? Also, ja, stimmt. Kelce hatte 1038 Receiving Yards, aber bei 83 Receptions. Ja. Gronkh hatte mehr bei nur 69 Receptions. Also auch daran sieht man wieder, na, es ist,
eine astronomische Zahl für ein Tight End. 15,7 im Average hat Gronkh erreicht im letzten Jahr. Und das ist sehr, sehr gut.
Ich glaube, zu Beginn der Saison hatten sowohl Hogan als auch Gronkh haben die Liga angeführt mit Yards per Reception und über 20 oder so. Ich glaube, im ersten Monat. Das war noch eine astronomische Zahl damals.
Ja.
Okay, gehen wir zum nächsten Tight End. Dwayne Allen, der von mir häufig mal so ein bisschen, ja, untergebuttert vielleicht. Ich weiß es nicht, du bist eher doch ein größerer Fan von ihm. Es ist das eingetreten, was ich vermutet habe, was ich vielleicht auch schon im Podcast gesagt habe. Ich kann das immer so schwer unterscheiden, was ich nur gedacht habe und was ich gesagt habe. Aber er hat er wurde ein bisschen rasiert, wie man so schön sagt im Englischen. Er hat einen Paycut bekommen, verdient jetzt 1,5 Millionen weniger als das, was vorher angesagt wurde. Und das ist ja sowohl erwartet als auch gerechtfertigt als auch gut, finde ich.
Absolut. Also er selber hat ja gesagt, dass er war sehr, sehr unzufrieden mit seiner letzten Saison. Er war nicht in Shape, also er war körperlich nicht wirklich fit. Er hat auch nicht wirklich schnell genug, so wie er das mehrmals gesagt hat, quasi die Offense aufgenommen, gelernt. Er wurde, und da habe ich dann so ein bisschen meine Liebe zu ihm auch gefunden, sehr, sehr viel getan, hat sich so ein bisschen den Allerwertesten aufgerissen im Blocking. Hat sehr viel gemacht für das Run-Game, also da ist, glaube ich, hat er dann auch so schnell wahrscheinlich zumindest ein kleines Steinchen im Brett bei Bill Belichick gehabt, und jetzt dieser Paycut ist ja so ein klassischer Move bei den Patriots. Wir haben es gesehen bei Danny Amendola, Free Agents, die man geholt hat, von denen man sich viel erwartet hat, die dann nicht ganz so schnell so performen, nehmen dann häufiger den Paycut, weil die Patriots dann einfach eine extrem großes, so eine krasse Leverage einfach haben, weil sie eben einfach sagen so, hey du, happy sind wir mit dir nicht gewesen, und sonst müssten wir dich cutten, wenn du dabei bleibst, also du hast die Wahl. Und da hat er die weise Entscheidung getroffen, sich unter Beweis zu stellen mit für etwas weniger Geld.
Definitiv. Ja, das ist auch nicht nur ein reiner Belichickian-Move, sage ich jetzt mal. Das ist machen doch einige General Manager so. Es ist halt so eine Sache, wenn du jetzt quasi dem Spieler näher trittst um diese Uhrzeit und zu diesem Datum quasi und dem sagst so, für das Geld wirst du diese Saison nicht bei uns spielen. Wir bieten dir das und das an, ist das okay für dich, dann bleibt den Spielern meistens auch nicht wirklich anderes was übrig. Denn wenn Dwayne Allen jetzt gecuttet werden würde, dann würde er halt diese 3 Millionen oder 3,5 Millionen, die er jetzt bekommt, oder 3,38, glaube ich, würde er definitiv nicht bekommen. Und dementsprechend ist man da halt dann wirklich in einer extrem guten Verhandlungssituation.
Ja, absolut.
Okay, ja, das zu Dwayne Allen. Können wir noch weiter mit den Titans machen? Da gibt es echt einige News, ne? Ryan Izzo ist auf der Injured Reserve gelandet, der 6-Runden-Pick. Habe ich das richtig im Kopf? Weißt du das?
Oh,
nee, 7-Runden-Pick, glaube ich, ne?
Nicht auswendig.
Ja, lassen wir das erstmal als Platzhalter da, und ich google das mal eben weiter. Ist auf jeden Fall auf der Injured Reserve gelandet, was für ihn ein gutes Zeichen ist, dass er nicht
straight gecuttet wurde. Siebte Runde.
Mhm. Denn ja, also die Patriots scheinen ihn zu mögen, sonst hätte man sich, glaube ich, nicht die Mühe gemacht. Wirklich richtig verletzt sein wird er wahrscheinlich nicht. Das ist so dieses typische Injured Reserve, ja, wir parken dich für ein Jahr und wir glauben an dich und nächstes Jahr kannst du voll durchstarten. Tja, das ist auch nochmal eine Titan-News gewesen.
Eine gute Sache. Also ich glaube, mit den Titans sind sie insgesamt sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, ich erhoffe mir von Dwayne Allen, der selber sagt, dass er in besserer körperlicher Verfassung ist, mehr auch im Receiving. Und mit Jacob Hollister haben die Pats einen sehr, sehr guten aufstrebenden jungen Titan, der natürlich in erster Linie als Receiver genutzt werden wird, was auch sehr, sehr wichtig sein wird für die ersten Wochen der Patriots, wenn er denn dann auch spielen darf. Und hinter Gronk hat man da wirklich deutlich mehr Varianten jetzt, als man das in den letzten 2-3 Jahren im Grunde genommen, seitdem Aaron Hernandez weg ist, jemals hatte. Und da sind die Pats wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
Das denke ich auch. Allerdings ist könnte man auch argumentieren und sagen, dass jedes jede Tight End Positionsgruppe gut aufgestellt ist, wenn Gronk drin ist, ne?
Ja klar, aber die Frage ist ja auch, was passiert mit Gronk, wenn er halt einfach nur noch von den Corners gecovert wird und die, weißt du, dann ist er ja total schlecht.
Das ground wissen wir jetzt. Ground and pound.
Ja.
wird der feuchte Traum von Rex Ryan war. Okay, dann lass uns doch mal weitermachen.
Mit oder ohne Füßen.
Ja, genau, mit Füßen. Ja, das ist der übliche, der erstmalige Jets-Diss oder leichte Jets-Diss oder ehemals Jets-Diss, den wir jetzt hier in dem Podcast loslassen. Wir selber haben es jetzt nicht so krass mit dem Jets-Hass, wie es die Patriots, die Bostonian-Pets-Fans, sag ich mal, haben.
Massholes,
genau. Aber lieben tun wir die Jets jetzt auch nicht unbedingt.
Nee, aber man kann sie auch nicht hassen. Also die können einem momentan einfach nur leid tun.
Ja, jetzt haben sie ja den Messiah
gefunden. Ja, stimmt.
Okay, ja, dann haben wir noch ein, auch so ein bisschen Boulevard-Thema vielleicht, Alex Guerrero, beziehungsweise diesmal ging es weniger um Alex Guerrero selber, das heißt doch, ja, er war im Flugzeug dabei auf dem Flug zu
Carolina
Panthers, ja, ja. Genau. Seit längerer Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hatte im Gefühl, dass er früher auch schon mal in den Teamflügen mit dabei war, dann im letzten Jahr halt nicht mehr, da ist dann ja auch diese Story von Seth Wickersham gedroppt, dass es da so eine, ja, Spannung zwischen Guerrero, Brady und Belichick gab und daraufhin ist er dann auf jeden Fall nicht mehr mitgeflogen, ich weiß nicht, ob er vorher schon mal mitgeflogen ist.
Ja, ist, er hatte den absoluten Luxus, dass er sich sowohl in der Facility relativ frei bewegen durfte, im Lockerroom frei bewegen durfte, auf viele der Flüge mit durfte und vor allen Dingen auch, ich glaube, was war das andere noch? Na, das habe ich vergessen. Er hatte noch irgendwas. Auf jeden Fall, diese Privilegien wurden ihm im letzten Jahr gestrichen und genau, jetzt ist er eben wieder aus Flugzeug gekommen und dann ging es natürlich los.
Vielleicht wurde ihm auch der Game Pass gesponsert von Robert Kraft.
Wahrscheinlich. Oder ganz viel Wasser.
Ja, ganz viel Wasser, damit er keinen Sonnenbrand bekommt.
Ja,
ja, also das ist nochmal so als News rausgedroppt. Er war nicht auf dem Seitenlinie, wie nennt man das auf Deutsch? Am Spielfeldrand?
Am Spielfeldrand, ja.
Ja, Spielfeldrand wäre, glaube ich, der Ausdruck dafür. Ne? Diese das Privilegium hat er, das Privileg, danke, hat er auf jeden Fall nicht und wird er wohl auch erstmal nicht bekommen. Was man daraus jetzt machen soll, ist vielleicht nochmal ein Thema für ein anderes Ding. Ich glaube, die Geschichte haben wir auch genug besprochen. Was aber interessant war, fand ich wieder, war, dass Tom Brady in seinem wöchentlichen Radiointerview, das er hier regelmäßig montags immer mit WEEI, der lokalen Radiostation in Boston, das er da immer führt, das hat er abgebrochen, weil Kirk Manahan ja, mehrfach nachgebohrt hat und gefragt hat, hey, was ist denn mit dieser Geschichte da los und mit Guerrero und so weiter, und Brady vorher, ich glaube, 3 oder 4 Mal gesagt hat, dass er nicht da weiter drüber sprechen will, und zum Ende hin hat er dann gesagt, yeah, all right guys, have a great day, I'll talk to you later, und dann zack, aufgelegt. Also da war er mal wieder not amused. Das letzte Mal, als das passiert ist, war das, als seine Tochter im Zuge der Tom vs. Time Doku bei Facebook als,
nerviges, kleines Scheißblatt bezeichnet,
ja,
wurde.
Ja, irgendwie sowas, genau. Da hat er das, hat er dann auch aufgelegt, aber auch nicht komplett, sondern auch gesagt so, hey, nee, finde ich nicht cool und schau. Naja, also Brady hat eine kurze Leitung, was das alles angeht. Ja, kann beide Seiten verstehen, muss ich sagen. Also zum einen ist Minihan, naja, diese WEEI-Typen sind so eine Spur.
Nee.
Ja.
Ja, es ist schwierig. Also Brady wurde ein bisschen sehr getriggert. Ich glaube, es waren insgesamt 5 oder 6 Fragen zu Guerrero mit Nebenfragen. Da muss man aber auch dazu sagen, das ist ein vertraglich vereinbartes wöchentliches Radiointerview, das bezahlt wird. Und dann muss Brady in meinen Augen, klar, es ist nervig, aber es gehört nun mal dazu. Und wenn ich mich so exponiere mit so einem Typen wie Guerrero, dann muss ich damit leben, dass ich halt gefragt werde. Und er hat ja schon während des Training Camps, als er gefragt wurde, ob Julian Edelman und dessen Sperre auch damit zusammenhängen, dass er eben ja auch bei Guerrero behandelt wird und wurde, hat er auch damals schon während des Training Camps das Ding abgebrochen. Finde ich so ein bisschen, naja, muss man nicht machen von Brady. Also das ist nun mal der Fall. Er kann nicht immer nur tolle Fragen gefragt werden. Das kommt halt mit dazu. Und diese ganze Guerrero-Sache ist natürlich, wird natürlich auch so hochgekocht, weil eben der Verdacht besteht, oder dass viele sagen eben, dass Jimmy Garoppolo damals noch bei den Patriots angeklopft hat bei Guerrero und auch behandelt werden wollte, weil er eben gesagt hat, oh cool, wenn ich bei dem bin, die ganzen Superstars sind hier, Edelman, Gronk, Brady, will ich auch hin, und Guerrero hat ihm das eben verweigert, was wohl zu einem großen Streit geführt hatte, dass er ihm das versagt hat, obwohl es eigentlich die anderen Patriots-Spieler da mit offenen Armen willkommen wurden, und man sagt eben, dass Brady da vielleicht mit da drin steckte und gesagt hat, behandle ihn nicht, weil ich habe Angst vor ihm, dass er mir den Starting-Job wegnimmt und so weiter und so fort. Aber schlussendlich muss Brady damit leben, und wenn er 20 Mal gefragt wird, dann muss er halt die Frage beantworten und sagen, sorry, nö, möchte dazu nichts sagen, aber einfach dann aufzulegen, etwas kurios.
Ich weiß nicht. Also zum einen, das ist halt auch ein Gerücht gewesen. Ich glaube, das war auch Teil dieser Wickersham-Story, die er da veröffentlicht hatte, wo das drin stand, dass ihm quasi die Tür nicht geöffnet wurde. Und zum anderen, ich finde schon okay. Also wenn man viermal sagt, man redet nicht über ein gewisses Thema und dann dann halt noch Ciao sagt, hab einen schönen Tag und later und dann auflegt. Also, ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie von beiden Seiten okay-ish. So würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Also Birdie kann halt sagen so, nee, ich habe da keinen Bock drauf und irgendwann wird es einem zu viel. Und die sind halt Journalisten und sagen, okay, wir müssen halt gewisse Dinge fragen. Was hat man davon, wenn er noch 20 Mal Nein sagt? Das ist dann ja auch nicht wirklich, hilft dann ja auch nicht wirklich weiter. Ne? Ja. Also irgendwie, ja, gut. Aber als auch nicht wirklich weltbewegend. Ich würde sagen, wir schwenken dann jetzt mal zum Ross darüber und geben dann mal so ein bisschen unseren Senf dazu. Und starten mit den Notable Cuts, würde ich das jetzt mal nennen.
Ja.
Den bemerkenswerten Schnitten, also rausgeschmissenen. Und zwar in alphabetischer Order, denn so habe ich mir das hier markiert.
Sehr schön.
Bevor ich das Tab wieder zumache. Und zwar fangen wir an mit B, Bojorquez, der Panther. Hat es leider nicht geschafft und hat es auch nicht durch die Waivers geschafft, denn er wurde von Buffalo gesigned. Habe ich das richtig im Kopf?
Das weiß ich gar nicht. Das hattest du vorhin schon gesagt, kurz als wir eine Vorbesprechung hatten. Ich hatte das gar nicht mehr so weit dann auf dem Schirm. Ich hatte nur gesehen, dass er gecuttet wurde. Interessant bei ihm. Viele haben berichtet, Bill Belichick hatte ihn extra nicht kicken lassen, auch im letzten Preseason-Spiel
genau.
nicht, um eben keinem Team einen hinzugeben, ob er gut sei oder nicht, weil er eben die Hoffnung hatte, dass er durch die Waiver durchläuft und er ihn dann nochmal vielleicht irgendwo auf eine Liste packen kann, Practice Squad, whatever, hat wohl dann nicht geklappt.
Genau, und Ryan Lewis wurde auch von den Bills unter Vertrag genommen, den die Patriots gecuttet haben, aber der hat es jetzt nicht in meine Notable Cuts-Liste geschafft.
Oh.
Ja, ist so ein bisschen die Frage, ne? Wollten die Patriots quasi weiter mit ihm arbeiten und ihn ein Jahr lang im Practice-Squad lassen, was ja auch schon eher ungewöhnlich ist, ne? Also für einen Panther einen Practice-Squad-Platz bereitzuhalten. Aber naja, wir werden es wohl nie erfahren, es sei denn, die Bills schmeißen ihn wieder raus oder so. Ja. Der nächste wäre Brandon Bolden, ein alter Freund. Als Undrafted Rookie Free Agent ist er in 2012, meine ich, zu den Patriots dazugestoßen.
Mhm.
Und ja, als Running Back hat er nie so richtig überzeugt, war aber immer da, wenn er gebraucht wurde, sag ich mal. So ein typischer Mop-Up-Duties hat er immer bekommen, also wenn das Spiel quasi gewonnen war und man nur noch die Zeit runterlaufen lassen wurde, aber seine Stars nicht verletzen wollte, dann hat man Bolden aufs Feld geschickt, auch so eine eher undankbare Aufgabe. Aber in erster Linie war ein Special Teams Standout und der wurde jetzt wieder gecuttet. Du warst ein bisschen,
ja, ich war ein bisschen traurig. Also ich mag Brandon Bolden gerne, vor allen Dingen, er hat nicht nur in der Vergangenheit diese Duties gehabt, dass er quasi aufs Spielfeld kam, wenn das Spiel gelaufen war. Ich erinnere mich an einige Spiele, in denen die Starting Running Backs A verletzt waren, also ein bisschen dünn waren für den Spieltag und dann der eine oder andere doch mit dem Fumble vom Belichick relativ schnell rausgezogen wurde und da wurde häufig dann eben auf Brandon Bolden zurückgegriffen, weil er einfach, was das angeht, einfach sehr, sehr vertrauenswürdig, sage ich mal, war. Also war sehr reliable, er hat immer einen guten Job gemacht und in erster Linie hat er sich eben in den letzten Jahren als einer der besten Special-Teamer da bewiesen in dem Team und ich hatte eigentlich die feste Überzeugung, dass er entweder den Cut direkt schafft, in die 53-Mann-Kader rutscht oder dass man es so macht wie im letzten Jahr, dass man ihn quasi cuttet, dann aber direkt wieder signed. Ich habe bisher aber noch keine Nachricht bekommen, dass er wieder gesigned wurde und bei ihm selber habe ich jetzt auch nichts gelesen. Bei Brandon Bolden auf seinen sozialen Medienseiten etc., dass da irgendwie was im Busch wäre. Ich kann nur hoffen, dass er nochmal zurückgeholt wird von den Pets.
Ja, also ich glaube auch, dass er jetzt nicht woanders unter Vertrag genommen werden wird so schnell, geschweige denn es selber möchte, denn ich glaube auch, dass er in diesem Jahr schon mal wieder gecuttet wurde, mal so zwischendurch, so ein bisschen den Kader so ein bisschen frisieren auf der einen oder anderen Seite und dann sagen so, hey, wir schmeißen dich raus, aber du kommst irgendwie in zwei Tagen, bist du wieder am Start. Könnte auch nach wie vor hier der Fall sein, gerade wenn sich die Running-Back-Situation jetzt nicht wirklich positiv entwickeln sollte oder so, dann wird er mit Sicherheit ganz schnell wieder am Start sein. Ich glaube nicht, dass er so schnell woanders hingehen wird.
Ja, hoffen wir es.
Ja, denke ich auch. Also schon ein sympathischer Spieler. Und was du auch sagst, ich glaube, im letzten Jahr hat er dann auch, als Gillislee dann gefummelt hatte, ne? Das war noch relativ zu Beginn der Saison, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel, da ist er dann, glaube ich, auch reingekommen, ne? So als
er ist natürlich,
Notmann.
Er bringt natürlich nicht so ultra viel mit auf der Running Back Position. Also im Passing Game hat er, es gibt ein, zwei schöne Touchdowns, die er auch gefangen hat, aber in der Regel bringt er dann natürlich nicht unbedingt viel mit und ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass die gegnerische Defense dann sagt, ach du Scheiße, Brandon Bolden kommt aufs Feld. Aber er ist halt, man kann sich auf ihn verlassen einfach. Und das ist halt zumindest für Bill Belichick eigentlich immer sehr, sehr wichtig.
Gut, der nächste, der gecuttet wurde, ist Flowers gewesen. Ist auch nicht durch die Waivers durchgekommen. Er ist jetzt bei den Saints unter Vertrag, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich meine, dass es so wäre. Ja, also das ist so die Kategorie, wo ich mir denke, gut, die haben im letzten Jahr nicht unsignifikante Snaps bekommen. Und wenn sie jetzt gecuttet werden, ist es ein gutes Zeichen, dass die Position sich verbessert hat insgesamt.
Ja, auf jeden Fall gibt es deutlich mehr Spieler da jetzt auf der Position, die da um einen Roster-Spot gekämpft haben, und Marquise Flowers war auch, vielleicht hat man auch immer so ein falsches Bild, weil letztes Jahr einfach nicht viel los war auf der Position, spätestens mit Dante Hightower raus, war es eben sehr, sehr schwierig, da überhaupt zu sagen, wir haben dann einen richtig guten neben Calvin Neu, den wir aufs Feld schicken können, und da war man ja schon froh, wenn Marquise Flowers ein gutes Spiel gemacht hat, wenn Eric Lima ein gutes Spiel gemacht hat, aber das war jetzt nicht auf hohem Niveau ein gutes Spiel und ja.
Definitiv. Also insofern, das ist ein gutes Zeichen. Das nächste ist ja auch ein gutes Zeichen.
Marquise Flowers wurde von den Lions, glaube ich, aufgenommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Stimmt, du hast recht. Saints. Jemand anderes wurde von den Saints unter Vertrag genommen. Fällt mir bestimmt gleich ein. Wieder bei der Running Back Position. Gillislee ist gecuttet worden und das hat wahrscheinlich zumindest ihr, die ihr uns zugehört habt, wird euch das, glaube ich, nicht überrascht haben, denn wir sind eigentlich ziemlich davon ausgegangen, dass er he gone, wie man so schön sagt.
Ja, also wir haben das, glaube ich, schon, als wir das allererste Mal so ein bisschen über die Spieler gesprochen haben und wie könnte ungefähr das Roster aussehen. Der Patriots war auf der Running Back Position, die ja doch etwas crowded ist, wurde häufiger Mike Gillislee ins Spiel gebracht und er ist jetzt derjenige, der bei den Saints unter Vertrag genommen.
Stimmt, so war das. Ja, du hast recht. Danke dir. Ja, also ich denke mal, das war relativ klar, dass nachdem Hill gesigned wurde und Sony Michel gedraftet wurde, natürlich noch neben James White und
Rex
Burkhardt, natürlich, wie kann ich ihn vergessen? Okay, vielleicht, weil er so viel verletzt war. Aber da war relativ klar, dass für ihn kein Platz da sein wird. Vor allen Dingen, weil er halt etwas größeres Gehalt hat. Ich glaube, um die 3 Millionen müssten das gewesen sein. Da ist das natürlich auch nochmal ein geldsparender Move, der dann nochmal viel leichter fällt dadurch.
Ja.
Gut, dann Brandon King. Ist Brandon King eigentlich richtig?
Ja.
Der Special Teamer, der jetzt auch gecuttet wurde.
Der hat deine Notable Cuts geschafft?
Ja, doch hat er. Aber auch nur kurz. Da will ich jetzt auch nicht weiter großartig drüber reden. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Ähnlich wie Harvey Longy, der in erster Linie wahrscheinlich durch seinen Autounfall es in diese Liste hier reingeschafft hat. Denn er ist ja im letzten Jahr, hatte schon so ein bisschen Props bekommen. Also man hatte schon so ein bisschen mehr von ihm erhofft. Aber im letzten Jahr wurde er von einem betrunkenen Fahrer angefahren. Er und seine Frau, ich glaube, er war deutlich schwerer verletzt. Ist dann aber wieder fit geworden, aber hat es nicht in den 53-Mann-Kader geschafft. Dann Eric Lee, gleiche Kategorie wie Marquise Flowers. Gutes Zeichen, dass er weg ist. So, wenn man sich vorstellt, dass er echt im letzten Jahr gespielt hat. Und dann braucht man sich nicht wundern, warum wir keinen Passwasch und nichts bekommen haben. Ne? Gutes Zeichen, dass man sich von ihm getrennt hat, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, und Matt Patricia in Detroit hat sich gefreut, die ganzen Graupen, die er vorher schon hatte in der Defense, hat er jetzt gerne wieder unter seine Fittiche genommen in Detroit und hofft da vielleicht nochmal irgendwas, was er vielleicht irgendwie gesehen hat, was den Patriots vielleicht entgangen ist, nochmal herauszukitzeln aus den beiden. Ist ja, finde ich immer wieder lustig, wenn man dann sieht, dann Patricia zu einem neuen Team, geht weg von den Pets und guckt wahrscheinlich den ganzen Tag, was machen die Pets, und sobald die irgendjemand rausschmeißen, ist der Finger direkt am Handy und gut.
Ja, oder Belichick schickt die direkt zu denen hin und sagt so, hey, ich habe hier schon einen Claim von Maddie P oder von Bill O'Brien oder so. Die dann schon sagen so, hey, BB, wenn du Nuss wirst, ne, schick mal direkt zu mir oder so.
Ja. Stimmt, die Texans haben auch jemanden gesigned, ne? Meine ich jetzt von den Cuts, von den Pets? Ich meine, ich hatte das gelesen. War jetzt auch nicht so spektakulär, auch ein Defensive Player. War es ein Corner oder war es kein Corner? Ich weiß nicht mehr.
Na, mir fällt es auf jeden Fall auch nicht ein. Dann der nächste, den ich jetzt erwähnen würde, wäre vielleicht ein bisschen in Kombination mit der Offensive Line, Matt Tobin, der vorher, glaube ich, bei Seattle war, den sie von Seattle gesigned haben, hat es nicht geschafft. Veteran Offensive Lineman, das war jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Man hätte vielleicht denken können, dass er irgendwie als Backup oder so am Start ist, aber da sind die Patriots mit ihren nur 7 Leuten, den sie in der O-Line mitgenommen haben in den Kader, doch relativ dünn besetzt. Also insofern schon etwas überraschend.
Ja, vielleicht das Einzige, was ich mir dann gedacht habe, vielleicht ein gutes Zeichen, dass zumindest die Spieler, auf die wir hoffen, vielleicht doch auch wieder zurückgekommen sind oder jetzt auch zurückkommen. In erster Linie logischerweise jemand wie Marcus Cannon. Ist er wirklich wieder fit? Kann er starten? Ist er wirklich jemand, der von Week 1 an wirklich die in der O-Line spielen kann als Right Tackle? Das ist für mich dann das gute Zeichen, dass man eben sagt, okay, wir haben da Vertrauen, dass da keine Verletzungen mehr sind, dass man ihn jetzt nicht nochmal kurz für die nächsten 6 Wochen irgendwo auf die Liste packen muss, sondern dass man ihn mit ihm direkt planen kann. Das ist für mich ein gutes Zeichen in dem Moment.
James Ferentz ist auch in dem Practice Squad durchgefallen. Das heißt, er ist dann so quasi als Backup im Practice Squad da, wenn noch wirklich mehr passieren sollte in der O-Line. So scheint der Plan zu sein. Ähnlich wie Vincent Valentine, der jetzt auch als Notable Cut nochmal da ist. Er ist jetzt auch im Practice Squad drin, hat die Waivers gecleared sozusagen. Und das war im Prinzip so meine Notable Cut-Liste.
Vielleicht noch Riley McCarron, der Wide Receiver, von dem man so ein bisschen überraschender Cut aufgrund der Wide Receiver-Position. Auch er ist aus das Practice Squad wieder zurück. Und ganz interessant, weil er jetzt auch so ein paar Praises bekommen hatte in der Preseason als ein möglicher guter Slot-Ersatz, zumindest auch für Edelman vielleicht. Und offensichtlich ist er das jetzt nicht für Week 1. Es sei denn, man holt ihn irgendwann vom Squad zurück, aber momentan sitzt er da.
Braxton Berrios ist auf Injured Reserve, oder?
Ja, der ist auf der IR.
Weil ich dem habe ich schon lange ja nichts mehr gelesen. Das muss ja dann eigentlich quasi daran liegen.
Also auf der IA haben wir jetzt ja Barris Notable, dann Ryan Izzo, den hatten wir angesprochen, dann Christian Sam, den Linebacker, den Rookie und Isaiah Wynn.
Genau. Ja, der wird nicht gecuttet. Beziehungsweise hoffentlich nicht. Dann lass uns doch mal durch den Roster durchgehen. Ich habe leider nicht mehr unsere Vorhersagen mir notiert. Du glaube ich auch nicht, ne?
Nee, ich habe die guten Gewissens weggeworfen.
Ja,
weil ich wusste, es kommt eher alles anders.
Ja, ich glaube, dass da schon einiges anders war. Also gerade das ist, Quarterback ist, glaube ich, relativ klar. Tom Brady, Brian Hoyer. Edling ist im Practice Squad drin, oder?
Der ist im Practice Squad drin, ja. Ich meine Prediction war ja so ein bisschen bold. Ich hatte ja gesagt, vielleicht schafft er es ins Team.
Ja, sehr bold, würde ich sagen. Sehr vor allen Dingen rückwirkend. Okay, ja, Running Back haben wir eben schon drüber ein bisschen gesprochen. Rex Burkhead, James White, Sony Michel, Jeremy Hill. Jetzt kann man eigentlich kaum was dran aussetzen, ne? Also, uns ist eine Top-Gruppe.
Und da kann man auch wieder kurz bemerken, auch Sonny Michel, ähnlich wie Marcus Cannon, die ja fast oder im Grunde genommen die komplette Preseason ausgesetzt haben, große Teile des Training Camps ausgesetzt hatten mit Verletzungen, sollen beide für Week 1 zumindest limited, sag ich mal. Aber sie sollen wohl aus der Verletzung gut rausgekommen sein und könnten starten.
Ja, beide haben gestern auch trainiert, wobei Cannon, glaube ich, nicht. Ah, nee, Cannon war nicht auf. Der hat, glaube ich, ja, der war da, aber hat nicht mittrainiert. Ich glaube, so war das. Ist immer nicht so ganz einfach. Ja. Fullback James Devlin, relativ normal. Aber die nächste große, das nächste große Fragezeichen, Wide Receiver, haben wir im Prinzip drei sind übergeblieben, zwei wurden dazu gesigned.
Ja,
das also ist, haben wir jetzt
das Roster, das Wide Receiver Roster, das ist so, ja, so traurig wie selten nicht.
Ja, das kann man schon sagen. Also Chris Hogan, Philip Dorsett, Cordarrelle Patterson und die beiden neuen, hast du die Namen?
Ja, die von einmal wurde von den Seattle Seahawks, vielleicht auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen, Amara Darboh rausgeschmissen. Der hatte eine ganz gute Preseason da in Seattle. Und den haben die Patriots eben dann vom Waiver geholt. Wide Receiver von Michigan hatte dann eine ganz gute College-Career. Und dann haben sie von den Jets, auch er wurde rausgeschmissen, haben sie gesigned, Chad Hansen. Beides Darboh, von dem erhoffe ich mir ein bisschen mehr, er hat ein bisschen mehr Speed, könnte unter Umständen in meinen Augen relativ zeitnah vielleicht auch den Patriots helfen. Bei Chad Hansen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob er so ein Hogan-Amendola-Mix ist, aber bei Darboh, da könnte ich mir vorstellen, dass er ein bisschen was bringen könnte, vor allen Dingen, weil er einen gewissen Speed hat und ganz gute ganz gutes Filmmaterial sozusagen mitbringt.
Ja, da war eine ganz interessante Story, die er so, also ein ganz interessantes Leben. Er ist ja mit 7 Jahren in die USA gekommen, gebürtig aus Sierra Leone und da sind die Eltern vor Krieg damals geflohen und ist auch erst seit 2050 amerikanischer Staatsbürger, 2050 habe ich gesagt, seit 2015 amerikanischer Staatsbürger. Schon eine etwas interessantere Geschichte, das hat man ja nicht so häufig, dass dann ja aus Afrika wirklich Spieler in den USA sind, ne?
Sigi Ansa wird mir jetzt einfallen.
Das ist so der prominenteste von denen, ne?
Ja. Obwohl, nee, du hast recht, ja. Mhm.
Ja, aber generell muss ich sagen, also so junge Wide Receiver, die dann, kann mir schwer vorstellen, dass sie gerade in dem ersten Monat, wo Julian Edelman eben fehlt, wirklich viel, viel helfen können. Denn, das Playbook wird dann auch noch relativ limited für sie sein, wenn man auch vieles liest über Philip Dorsett, der jetzt übrigens viel Lob bekommen hat von Bill Belichick, auch nochmal explizit. Und er auch selber gesagt hat, dass es jetzt nach einer kompletten Offseason, die er mit dem Team verbracht hat, ihm viel, viel leichter fällt, ne? Dass es ihm, dass er sich viel wohler fühlt. Und da kann man, glaube ich, auf Dorsett doch nochmal eine Spur mehr hoffen. Also ich hoffe zumindest auf ihn jetzt wieder ein bisschen mehr, als ich es vorher getan habe. Bin generell aber doch noch so eine Spur dubious, was die Wide Receiver-Position angeht. Also ich glaube, da wird die Production doch deutlich mehr woanders herkommen, speziell Running Backs und natürlich auch Tight Ends.
Ja, wobei da stimme ich dir zu, aber Philip Dorsett ist für mich vielleicht sogar der wichtigste Receiver in den ersten 4 Wochen. Nichts gegen Chris Hogan, ich mag ihn sehr, sehr gerne, aber ich glaube, Philip Dorsett, wenn er wirklich relativ früh auch zumindest zeigt, dass er das Vertrauen von Brady hat, dass er die Offense jetzt wirklich in- und auswendig kennt, könnte er deutlich mehr bringen im Sinne von, dass gegnerische Verteidigungen sich mehr auf ihn einstellen müssen, mehr auf ihn achten müssen, was vielleicht ein paar Wege öffnet für Leute wie Gronk oder auch Hogan oder für die Running Backs. Also auf ihn hoffe ich sehr, 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 auf Philip Dorsett, weil er auch für mich jetzt neben Hogan in den ersten Wochen der ist, der am meisten mitbringt. Ich hoffe es wirklich sehr, dass er dass es sich gut rausstellt. Also ja, ein Trade, den man im letzten Jahr so als, Patriots holen wieder mal irgendwie einen First-Rounder, der es irgendwo nicht geschafft hat oder so von Wide Receivern, könnte sich als wirklich sehr, sehr wertvoll jetzt erweisen in dieser Saison.
Das denke ich auch. Vielleicht kann er mal seine Geschwindigkeit jetzt dann endlich mal komplett unter Beweis stellen. Ne? Er ist ja eine 4,25 40-Time gelaufen, was ja nun wirklich extrem schnell ist.
Absolut, ja.
Wollen wir hoffen. Weiter Tight End. Rob Gronkowski führt das Depth Chart hier an. Das ist relativ unbestritten. Danach Dwayne Allen, über den wir schon gesprochen haben, und Jacob Hollister, der ja eine gute Offseason hatte, ne? Ein gutes Training Camp. Also was man so gelesen hat und gesehen hat von ihm.
Absolut. Und sein Bruder ist ja auch noch im Team. Dann fühlt er sich nicht ganz so einsam. Ist vielleicht ein guter Hebel für ihn.
Ist er noch im Team?
Ich glaube, der ist auf der Reserve Non-Football Injury List, wenn ich mich recht erinnere.
Ah, jo, du hast recht, das kann gut sein. Ich meine, mich erinnern zu können. Ja, gut, das sind so diese Back-End-Roster-Geschichten, die bin ich jetzt nicht so traurig, dass wir die nicht ganz auswendig haben. Okay, Offensive Line haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Also mittlerweile scheint es doch relativ sicher zu sein, dass es von links nach rechts so aussehen wird. Und zwar Trent Brown, Joe Tooney, David Andrews, Shaq Mason und Marcus Cannon. Und dahinter haben wir dann halt wirklich nur noch Ladainian Wardle, der sich im letzten Jahr als Backup-Tackle verdient gemacht hat. Und Ted Karras, so der, ja, so Swing, der irgendwie alles ein bisschen spielen kann, ne? So ein bisschen Guard, ein bisschen Tackle auch. Aber nicht unbedingt sollte.
Ja, der ist, ich glaube, den haben sie im Kader für die Guard-Position. Ich bin gespannt, was sie machen, wenn sich, ich hoffe nicht, dass passiert, aber sollte sich David Andrews als Center verletzen, ob sie dann Joe Tooney rüberziehen, der das kann. Mhm. Und dann eben Ted Karras auf die Position von Tooney setzen, also.
Ja, wobei das halt auch wieder ein Problem insofern hervorholt, dass Scanacchia, der Offensive Line Coach der Patriots, hat in einem Interview gesagt, dass er gerade, also speziell auf die Chemie zwischen Trent Brown und Joe Tooney eingegangen und dass sie sehr gut wäre. Und da wäre das dann natürlich, aber Shaq Mason als Center ist dann, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Verschwendung dann, ne? Das wäre eine schwierige Entscheidung.
Das, ja, glaube ich auch, dass es eher eine Verschwendung wäre und ja, sie haben noch.
Ted Karras, kann der nicht auch Center spielen?
Ja.
Naja, gut, keine Ahnung. Wollen wir einfach mal hoffen, ne? dass wir da das nie evaluieren müssen. Zumindest nicht in dieser Saison.
Ja, und sie haben ja noch Ulrich John auf dem Practice Squad, den man aktivieren kann. Und genau.
Okay, dann gehen wir zur Defense rüber. Fangen mit der Defensive Tackle Position an. Da ist es auch, ja, offensichtlich will ich nicht sagen. Aber Danny Shelton, Lawrence Guy, Malcolm Brown und Adam Butler haben es ins Team geschafft. Valentine ist im Practice Squad gelandet, insofern, ja, keine großen Überraschungen.
Ja, also da die D-Line bin ich sehr, sehr happy dieses Jahr. Mm,
ja.
Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel. Werden wir deutlich mehr Production sehen als in den letzten Jahren.
Sollten wir auf jeden Fall.
Und sehr viel Rotation auch. Also,
ja, das glaube ich auch.
Lawrence Guy, Danny Shelton, Malcolm Brown, Adam Butler, die werden da wirklich hin und her wechseln.
Ja, Shelton ist ja mehr so der One-Stuffer, der der schwer zu bewegende, wie man es dann immer so schön nennt. Der ist dann vielleicht gerade im Third Down dann eher weniger gefragt. Und auch Adrian Claiborne wurde ja auch gerne jetzt in der Preseason als wirklich als reiner Pass-Rushing-End benutzt, ne? Also wirklich nur in diesen obvious Passing-Down-Situationen.
So ein bisschen wie, es ist so ein bisschen so wie Chris Long damals im Super Bowl-Run.
Ja, genau. Das ist ja auch durchaus auch was der Defense von Belichick nahe liegt und auch nicht unbedingt negativ ist, ne? Und wenn du da diese Spezialisten hast, das hat schon was, ne? Und vor allen Dingen, wenn du dann halt viel durchswitcht, dann hast du halt auch ausgeruhte Spieler, die dann immer ans Maximum gehen können. Durchaus was, womit die Eagles im letzten Jahr sehr viel Erfolg hatten.
Absolut. Und mit Derek Rivers, da hoffe ich jetzt auch, dass er von der Verletzung zurückgekommen ist. Und da dann eben auch Ähnliches wie dann auch Adrian Claiborne leisten kann. Also da eben frisch reinzukommen für offensichtliche Passspielzüge und da eben für Pressure zu sorgen.
Genau, du hast gerade Derek Rivers schon angesprochen, Defensive End, bleiben noch zwei Flowers, der jetzt noch nicht erwähnt wurde von uns, Dietrich weiß.
Ja.
Ja, die Amis sagen immer Dietrich, irgendwie, glaube ich. Aber können auch Dietrich sagen. Dietrich Wiese. Hunter Davis, der so ein bisschen Überraschung ist für mich, dass er es geschafft hat.
Mhm.
Und Geno Grissom, der, Belichick mag ihn wohl, ne? Also sehr athletisch, aber hat nicht viel Production bis jetzt an den Start gebracht. Ne?
Ja, auch jemand, der ja vermehrt nur Special Teams gespielt hat und das wahrscheinlich auch diese Saison tun wird.
Also insofern generell deutliches Upgrade, schon diese beiden Positionsgruppen gegenüber letztes Jahr. Ähnlich sehe ich es auch mit dem Linebacker-Core, denn Donta Hightower würde ich in dem Moment schon als Upgrade auch betrachten. Er ist ja nun mal letztes Jahr verletzt gewesen. Karl Van Noy, tja, der wird wahrscheinlich, oder ich hoffe mal, nochmal eine Spur stärker sein, als es im letzten Jahr war. Landon Roberts hoffe ich persönlich jetzt nicht so oft zu sehen. Nicholas Grigsby.
Ja, die beiden. Auch Brandon King hoffe ich nicht allzu oft zu sehen. Also im Grunde genommen sind meine drei.
Ja, Brandon King ist ja auch nicht mehr da.
Was?
Brandon King ist ja auch
nicht
mehr
Brandon
da.
Stimmt, Brandon King ist ja raus.
Doch, nee, ist doch noch da.
Ist doch noch da?
Zertur, oh, das ist aber, okay, Entschuldigung. Welcher, dann war es ein anderer King, der gecuttet wurde. Hei, der daraus. Entschuldigung. Egal, aber Joshuan Bentley hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ja, stimmt, da haben wir auch einen kleinen Pressekonferenzausschnitt von Bill Belichick, ne, der auch so ein bisschen stimmungserheiternd ist. Willst du den einmal abspielen,
von,
Felix?
Von Joshuan Bentley?
Oder? Genau.
Ja, ich spiel's mal ab und dann sprechen wir danach drüber.
How important is confidence in terms of maybe making on the fly decisions in game?
Yeah, well, preparation's a lot of that, but then once a game starts, then that trumps the preparation. So that's what Eisenhower said, right? Where the battle, everything's about preparation. Once the battle starts, preparation doesn't mean anything. You got to adjust to what the battle is. So that's, I think there's a lot of truth to that.
Ja.
Typisch Belichick mit seiner, tja, militärischen Faszination, die er so an den Tag legt. Eisenhower, der jetzt auch nicht unbedingt, ja, egal. Ihr habt's gehört. Ja, was das mit Bentley zu tun hatte, im Vorfeld der Pressekonferenz ging es darum, als Signal Caller in der Defense.
Ah, okay.
Und das hat Bentley auch schon getan. Also nicht zwangsläufig nur Bentley, aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung, deswegen.
Okay, ja. Also Bentley hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Nicht nur, weil er jetzt in der Preseason die meisten Tackles gesammelt hatte, sondern weil er einfach wirklich das gezeigt hat, was man sich so ein bisschen erhofft hatte und auch insofern ein relativer Stil war, finde ich, auf seiner Position, der gedraftet wurde. Sehr athletisch, sehr schnell, im Gegensatz zu vielen anderen Linebackern der Patriots, gerade in der Vergangenheit, ist er in der Lage, auch ein bisschen zu covern und kann da wirklich sehr, sehr viel, wie man so schön sagt, Ground covern. Sowohl gegen den Lauf als auch auf gegen den Pass. Und das finde ich sehr, sehr erfrischend für die Patriots Defense.
Ein junger Luke Küchlein.
Küchlein. Naja, so weit würde ich nur nicht gehen, aber.
deswegen ja jung.
Ja.
Wo du gerade davon redest, dass er die meisten Tackles der Patriots hatte, weißt du denn, wer die meisten Rushing Yards erzielt hat von den Patriots in der Preseason?
Ralph Webb?
Nee. Hast du eine Chance, hast du noch?
Die meisten Rushing Yards der Patriots in der Preseason. Keine Ahnung. Ich hätte es wirklich gesagt, Ralph Webb, wenn es der nicht ist. Keine Ahnung.
Danny Etling,
ja, okay. Ja, fuck. An seinen wunderschönen Lauf habe ich nicht gedacht.
Ja, er hat 115 Yards Rushing gehabt und danach war es wohl Jeremy Hill mit 107 Yards. Aber das ist jetzt auch nicht, das ist so ein kleines Nugget von mir an euch quasi so.
Stimmt, also der Lauf war schön, auch die anschließende Pressekonferenz mit Bill Belichick, wo er so ein bisschen Tom Brady geroastet hat und gesagt hat, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ein Patriots Quarterback mal so viel Yards erlaufen hat.
Mindestens 20 Jahre her, ne?
Muss ja mindestens 20 Jahre her sein.
Herr Drew Bledsoe hätte auch noch so ein bisschen mitgeroastet, aber ich glaube, dem fallen da in dem Moment sowieso nicht so viele ein. Ne? Okay, machen wir weiter. Also Linebacker-Core muss ich auch sagen. Also die Defense, ja, gerade die Box, die Front Seven, sieht schon ganz in Ordnung aus. Ne?
Absolut. Ich freue mich sehr darauf, die zu sehen in Action.
Cornerback, Stephon Gilmore ohne Probleme. Eric Rowe wahrscheinlich als zweiter Cornerback. Danach streiten sich so Duke Dawson beziehungsweise Jonathan Jones. Und JC Jackson, der die Tradition am Leben hält, dass immer mindestens ein undrafted Rookie Free Agent seit dann jetzt, glaube ich, 18 Jahren in den Kader reinkommt. Und abschließend tut die Gruppe Keon Crossen, der Siebtrunden-Draft-Pick der Patriots. Also,
ja, und Jason McCourty, wenn er nicht als Safety eingesetzt wird.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, da hast du natürlich recht. Aber im Moment deutet es schon so bisschen darauf hin, ne?
Ja, ich finde es ja immer ganz lustig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht so ganz, weil mit Cordy, also Devin, seinem Zwillingsbruder, mit Ron Harmon und auch natürlich mit Patrick Chung, sind sie da gut aufgestellt. Ich weiß jetzt nicht, wo Jason McCourty dann noch irgendwie eingebaut werden soll. Bei den Corners.
Ja gut, drei Safety ist schon ein bisschen eng, ne? Also, ja, vielleicht eng, aber es ist schon knapp, sagen wir es mal so.
Ja, sonst kannst du ja auch immer noch mal Jules fragen, ob er nicht auch noch Safety spielen kann. Vielleicht wird dir die Sperre dann ein bisschen reduziert, wenn sie sagen, er spielt auch kein Wide Receiver, sondern nur Safety.
Ja, möglich.
Oder vielleicht kann man auch noch Matthew Slater fragen, der hat das auch schon gespielt, Safety. Damals gegen Washington war ein Heidenspiel mit Safety. Genau, da hatten wir als Safety hatten wir Matthew Slater und als Nickel Corner hatten wir Julian Edelman. Ein unglaublich wundertolles Spiel. Nee, aber Stephon Gilmore, klar, Nummer 1 Corner. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dann Eric Rowe wahrscheinlich die zweite Geige spielen wird mit dauerhafter, permanenter Safety Help over top.
Genau. Ja, ich meine, das ist ja sowieso der klassische Move von Bill Belichick, den Number One Receiver mit dem zweiten Corner und Safety Help zu covern. Das ist ja so echt das 101 in dem Playbook von Bill Belichick, zumindest so wie es für mich sich erschließt. Naja, ich weiß es nicht. Was mit Duke Dawson ist, der war jetzt auch viel verletzt, aber man hat jetzt auch nicht gehört, dass es wirklich sich lange in die Saison reinziehen soll. Aber gut, hat jetzt auch nicht so überzeugen können bisher im Training Camp. Jonathan Jones, JC Jackson, Keon Corson sind halt alles auch eher so Kategorie Fragezeichen, ne?
Ja.
Ich hoffe einfach mal darauf, dass JC Jackson eine ähnliche Karriere einschlägt, wie es Malcolm Butler getan hat und dann im Super Bowl das entscheidende Play macht, ne? Da wird das für die sofort unterschreiben.
Absolut. Jared Goff sieht nicht, dass er baitet und dann interceptet er den Pass in der Endzone.
Gut, dann bleiben uns nur noch die Spezialisten. Aber da hat sich auch nicht so viel getan. Gostkowski als Kicker, Allen als Panther bleibt da, Joey Cardona als Snapper und militärische Repräsentanz bei den Patrioten. Matthew Slater als alteingesessener Special-Teamer, der tja nicht unumstritten war im Vorfeld. Ich hatte das, glaube ich, auch mal gesagt, dass es mich nicht so super wundern würde, wenn er jetzt gecuttet werden würde. Aber er hat es nochmal geschafft. Das ist auch so ein bisschen der Spiritual Leader der Patriots, könnte man so sagen, ne?
Ja, der breaks immer down. Der betet immer mit allen nach dem Spiel. How do you feel about it?
Ja. Oh, yeah.
Also ich meine, er ist halt in seiner 11. Saison jetzt oder kommt in die 12. Er hat sehr viele Verletzungen gehabt in dem letzten Jahr. Deutlich mehr als in den Jahren davor. Wahrscheinlich haben die Patriots sich schon überlegt, okay, was machen wir? Tragen wir ihn jetzt mit? Klar ist er ein spiritueller Leader und er ist auch ein guter Special-Teamer, aber was machen wir halt, wenn er sich jetzt wieder verletzt und nur 4 Spiele spielen kann? Da ist halt die Frage, ob es das immer so bringt.
Ja, er hat jetzt auch ein paar Garantien noch in seinem Vertrag. Das wird mit Sicherheit auch noch damit reingespielt haben, dass er nicht so leicht zu cutten ist. Aber der Vorteil, er ist halt auch noch als Not-Wide-Receiver da und er ist halt vielseitig und der deckt halt so viele Soft Skills, sag ich mal, ab, die Bill Belichick würdigt. Und ich glaube, das hat ihm durchaus dabei geholfen.
Ja, wahrscheinlich.
Nate Ebner, Brandon King noch, um das Ganze abzurunden. Gut. Ja.
Ja.
Abgerundet.
Abgerundet. Was ich finde mal ganz kurz, Christian, deine Meinung, weil die Wide Receiver, das beschäftigt ja auch viele von unseren Hörern.
Ja.
Wie glaubst du, spielen sie? Hast du den Eindruck, dass vielleicht nochmal was kommt, jetzt nicht unbedingt vor Spiel 1, dass da nochmal jemand geholt wird, dass man sagt, okay, wir gehen nochmal so diesen klassischen Weg und spielen jetzt erstmal die ersten Spiele und gucken, versuchen da irgendwie unsere Schemata drumherum zu bauen, um die offiziell nur 3 Receiver und holen dann nochmal irgendwie einen Spieler, der jetzt irgendwo vielleicht ja überflüssig geworden ist für relativ wenig Kapital? Oder glaubst du, dass sie wirklich sagen, okay, wenn Jules zurückkommt, sind wir fein mit den dann 4 Receivern?
Tja, also wenn Jules dann zurück ist und sich keine weitere Verletzung einstellt. Ne? Also ich meine, okay, wenn Patterson sich verletzt, aber Jules wieder da ist, das kann man wieder auffangen. Aber wenn sich jetzt Hogan oder Dorsett verletzen, dann wird es notwendig sein, irgendwas zu machen. Dann geht's halt nicht ohne. Aber bis auf Dorsett, Patterson kann man, glaube ich, auf keinen weiteren Verlust verzichten. Das ist natürlich extrem dumm, aber so hat sich das jetzt nun mal dargestellt, die Lage. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass jetzt noch großartig was passiert, denn wie effektiv kann jemand sein, den du jetzt noch holst? Das ist so die Frage. du könntest halt höchstens jemanden, der aus einem ähnlichen System kommt, ne? Und dann, was jetzt mit Demaryius Thomas aus Denver, nur weil er mal ein Jahr mit Josh McDaniel zusammengespielt hat, dass er deswegen das System besser versteht.
Nee, also jetzt auch nicht, um quasi instant Hilfe zu bringen. Also es geht mir jetzt wirklich um die komplette Saison, Regular Season plus Postseason. Ob man da quasi jetzt sagt, so vor der Trade-Deadline gehen wir nochmal rein und investieren dann in wahrscheinlich irgendein Draft-Kapital, ein paar Picks, um nochmal einen guten Veteran zu holen für die Position, in der Hoffnung, dass er quasi on the fly mehr und mehr Spielzeit bekommt, sich reinfuchst in das Spiel und eben auch als Security Blanket da ist, falls jemand sich verletzt, um schon früher reinzukommen, und ansonsten eben zum Ende der Saison, zu den Playoffs hin, eben da ist, um ja, als Wide Receiver Option da zu sein. Denn die Patriots gehen mit Sicherheit, auch wenn sie es niemals so sagen würden, mit dem absoluten Selbstvertrauen rein, dass die Playoffs ja gesichert sind. Das heißt, man kann ja eigentlich auch jetzt schon für die Playoffs planen, indem man relativ früh dann einen Spieler holt, der dann eben 3 Monate Zeit hat.
Ja, ne, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass proaktiv ein älterer bis alter Spieler geholt werden wird. Das glaube ich nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man einen Prospect halt tatsächlich ertradet, einen Spieler, wo man weiß, okay, im besten Fall, beziehungsweise im schlimmsten Fall, kann er uns nochmal aushelfen, wenn jetzt irgendwie eine Verletzung oder so eintritt. Ne? Und so, das könnte ich mir vorstellen, aber halt jemand, der dann auch im nächsten Jahr noch helfen könnte. So.
Ja, sowas wie also, Philip Dorsett 2.0.
Ja, sowas. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Das, ja, also bei Belichick will das mit Sicherheit. Die Frage ist halt nur, wen findet man für wie viel, ne? Und das ist halt echt sehr schwer abzuschätzen. Da wird ja auch viel rumspekuliert. Also zum einen hatten wir ja die Golden Tate-Geschichte, die, ich glaube, war das von Mike Ruiz, dann so ein bisschen ins Spiel gebracht wurde, so als komplette Spekulation, aber halt Patriots Twitter ist darauf total abgegangen. Und hat dann auch so ein bisschen vergessen, dass es einfach nur geraten war. Oder dann auf der anderen Seite hatten wir das von einem Radiomoderator, ich weiß es nicht mehr. Ah, nee, war das nicht von Giardi oder so? Der dann Demaryius Thomas in den Raum geworfen hat, ne?
Ja, wobei Demaryius Thomas ist halt für mich absolut keine Option und den werden sie auch nicht bekommen und der wird viel zu viel kosten, deswegen werden sie ihn niemals benutzen. Aber
ich glaube nicht, dass er so viel kostet. Der hat ein ziemlich hohes Gehalt von, ich glaube, 8 Millionen oder so. Also das würde halt das Trade-Value deutlich senken.
Also ich weiß jetzt nicht, ob er schon irgendwie gesigned wurde. Halt gedacht, die Vikings haben zum Beispiel Kendall Wright rausgeworfen. Ein bisschen über, gar nicht, stimmt. Also wirklich ein guter Wide Receiver. Der viel mitbringt.
Meine ist noch frei.
Und die Ravens ja den ehemaligen First-Round-Pick Rashad Perryman, der auch verdammt viel Potenzial eigentlich hat und ähnlich wie Dorsett im Grunde genommen First-Round-Pick, der es nicht wirklich gebracht hat bei dem Team. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass die Patriots vielleicht schon eher zuschlagen und dann einen der beiden holen.
Ich glaube, Perryman ist schon, nee, ich glaube, der hat Visits, glaube ich, schon geplant. Okay. Ich glaube sogar mit 2 oder 3 Teams. Ich glaube sogar auch mit den Jets. Aber ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Ja gut, sowas ist natürlich möglich. Aber das sind dann auch wieder Spieler, von denen da erwartest du ja auch nicht wirklich viel. Ne? Da erwartest du davon so mit einer optimistischen Hoffnung, denkst du, okay, 15 Catches für 200 Yards im besten Fall so. Mhm. Nicht im besten Fall, aber in einer optimistischen Schätzung würde ich das so sehen. Überragend wäre natürlich, wenn er 500 Yards oder so bekommt oder vielleicht sogar 1500, natürlich, klar, Open End, immer gerne, aber realistisch, ich meine, dazu hat man zu viele Wide Receiver bei den Patriots, durch die Drehtür gehen sehen, ne?
Ja, das stimmt.
Also, naja, jetzt nichts, dieses Jahr auch wieder mit Eric Decker natürlich und mit Matthews, der übrigens auch noch eine Option ist, ne? Matthews ist nach wie vor unsigned, oder? Also insofern, es könnte auch sein, dass er nochmal wiederkommt. Ich denke mal, dass er so die Fallback-Option ist, wenn jetzt nochmal tatsächlich was passieren sollte. Mhm. Also, naja. Haben wir denn sonst noch was? Willst du noch was an Thema in den Raum werfen?
Ja, wir hatten uns ja überlegt, dass wir jetzt für die Saison immer so einen kleinen Ausblick machen auf den kommenden Monat, sprich die ersten 4 Spiele. Und genau, da wollten ja,
genau.
wir den September aber, beleuchten. Ja, bitte?
Aber zuvor würde ich sagen, dass wir einmal so eine Prognose, was denkst du, wie die Patriots insgesamt am Ende abschließen werden?
Insgesamt?
Also am Ende der Regular Season. Also was für ein Record werden sie haben?
Ich würde sagen 13-3.
Das ist aber doch, das ist optimistisch.
Ich bin momentan sehr optimistisch, muss ich sagen, weil mir die Defense gut gefällt und wenn ich mir überlege, dass sie letzte Saison in den Super Bowl gekommen sind mit der Defense, die dann da gegen Philly auf dem Feld stand und wenn ich das 1-1 in diese Saison übertrage mit der jetzigen Defense und dann überlege, dass die AFC insgesamt sich mal wieder einen Gefallen getan hat und nicht besser geworden ist, kann ich eigentlich nur sagen, dass es dahin gehen könnte. Und ich glaube, wie gesagt, die ersten 4 Wochen sind sozusagen sehr crucial, aber dann sehe ich halt nur ein paar Spiele, die sie verlieren könnten.
Okay. Dann machst du mir ja tatsächlich auch wieder ein bisschen Mut, denn ich bin so ein bisschen, ja, ich habe so ein bisschen Sorge. Gehe aber nicht unter 12-4. Das ist so der Floor, finde ich, den man einem Team geben kann, das vom Tom Brady angeführt wird. Ich denke, sie werden mit 12-4 abschließen. Dazu gibt es einfach, ja, es sind zu viele Fragezeichen für mich noch. Ich weiß es nicht. Also.
Und der Schedule ist auch nicht so ultra schwer. Also ich hatte halt, wie gesagt, die ersten 4 Spiele sind halt so ein bisschen risky. Aber jetzt mal nach den ersten 4 Spielen hast du halt Kansas City. Gut, das wissen wir jetzt spätestens seit...
Vorher noch Indy. Indy, Kansas, Chicago, gut jetzt mit...
Kelly Mack, glaube ich nicht. Ja. Green Bay ist halt so eine Option, ne? Klar, da könnte man verlieren. Und Minnesota ist...
Sie danach möglicherweise... Und klar, Minnesota dann aber wiederum zu Hause, ne?
Ja.
Das ist dann natürlich auch... Und wann verlieren die Patriots im Dezember mal ein Spiel, ne? Das kommt ja auch selten genug vor.
Ja, und von daher, ja, bin ich, also es ist natürlich optimistisch, aber ich glaube dran.
Ja, man darf auch nicht vergessen, die Patriots spielen 6 Spiele in der AFC East und das sind eigentlich immer schon mal 5 Siege, ne?
Ja.
Irgendwie schaffen es die Patriots immer ein Spiel in der Division zu verlieren, aber nun ja.
Gegen Miami.
Ist halt, die haben natürlich Glück, dass sie da eine relativ dass sie die Division zumindest relativ gut dominieren.
Ja.
Okay, und dann, um in dem Sinne weiterzumachen, was denkst du für den ersten Monat? Wie werden sie da? Wie viele Siege und wie viele Niederlagen?
Ah, das ist schwierig. Also ich glaube, 13-1 gehen sie aus dem Monat. Ich glaube, eine Niederlage, entweder es könnte, und ich hoffe es nicht, der Opener sein gegen Houston, wobei ich es eigentlich nicht glaube. Und dann sind sie in Jacksonville. Also ich tendiere fast schon mehr dazu, dass sie vielleicht gegen Jacksonville verlieren und die restlichen Spiele dann gegen Detroit, also ich glaube, Matty P wird denen da keinen Stein in den Weg legen und gegen die Dolphins gewinnen.
Das ist immer nett von ihm. Ja. Meinst du, der rollt sich rüber und sagt, bitte sei nicht so gewalttätig?
Ja, so ungefähr. Jacksonville ist halt so in Florida, ist so für mich die Option, da könnten sie verlieren. Nicht, weil Jacksonville jetzt so, weil ich sie jetzt so ultra gut finde, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass die Patriots sich da häufig so ein bisschen schwer tun. Wenn man sich so an Spiele erinnert, wie vor ein paar Jahren gegen Cincinnati beispielsweise, wo irgendwie Brady gefühlt 3 Bälle an den Mann gebracht hat und völlig von der Spur war, die komplette Offense völlig von der Spur war und das gegnerische Team gar nicht so viel gebracht hat in der Offense, aber die Patriots nie geschafft haben, einen Rhythmus zu finden. Und das könnte ich mir bei einem Spiel wie Jacksonville vorstellen, dass das so richtig in die Hose geht von Anfang an, wo man sich so denkt, okay, wird man jetzt einfach nochmal 3 Stunden zurückspulen und wird das Spiel nochmal starten, würden die Patriots sicher gewinnen, aber jetzt sind sie irgendwie so in diesem komischen Flow gefangen und das ist so ein Spiel, das sehe ich, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen. Also das erste Spiel gegen Texans zu Hause, alle sind happy, dass es losgeht, das Stadion ist voll und die Stimmung ist super und alle sind heiß. Und Sean Watson, sein erstes Spiel nach der Verletzung. Ich glaube, das gewinnen die. Und wie gesagt, dann Detroit und Miami sollte kein Problem sein.
Ja, ich schwanke zwischen 13-1 und 13-2. Ich entscheide mich aber tatsächlich für 13-2. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, dass mein Gefühl wieder viel zu optimistisch ist. Und ich muss immer so immer abwägen, wie viel von dem, was ich im Gefühl habe, ist Fanboy und wie viel ist tatsächlich so analytisch betrachtet. Und ich glaube, da ist viel Fanboy drin, gerade weil jetzt auch die, die Freude auf die neue Saison jetzt so groß ist und schon fast am Höhepunkt, Hochpunkt, so war es, angekommen ist. Deswegen sage ich 2-2. Ich glaube auch nicht so wirklich, dass das Spiel gegen die Texans verloren werden kann. Aber ja gut, was ist, wenn Watson dann doch voll da ist, was ja durchaus möglich ist. Vielleicht nicht unbedingt wahrscheinlich, aber es ist durchaus möglich. Und Houston hat halt was Tom Brady wirklich, ja, nicht viel Spaß machen kann. Und zwar, das ist echt ein verdammt guter Pass-Rush mit Watt, wenn er wieder komplett zurück am Start ist, und mit Jadeveon Clowney und Whitney Mercilus. Also das ist schon eine Möglichkeit, ne? Ich glaube zwar irgendwie nicht so richtig, dass sie es verlieren, aber ich könnte es mir vorstellen. Gegen Jacksonville, da sehe ich das so als Fanboy 50-50, glaube ich. Und dann, wenn ich es realistisch betrachte, glaube ich, dass Jacksonville das gewinnen wird. Irgendwie, wenn auch nicht schön. Und auch Miami. Gegen Miami verlieren die Patriots irgendwie immer ein Spiel. Zumindest gefühlt. Und gegen Detroit, ja. Also ich tendiere eher zu 2-2.
Ja. Zumindest gewinnen sie gegen Miami meistens das erste Spiel und das zweite verlieren sie.
Ja, stimmt. Ja. der Moment, wo Belichick sagt, ja okay, wir rushen so lange, bis wir 3 First Downs in Folge schaffen.
Ja, das ist mir auch scheißegal, was hier passiert. Hauptsache, wir können wieder aus Miami raus.
Ja, und dann haben wir den zweiten Seed und verlieren dann in Denver, ne?
da wachst du auch morgens schon auf, oder?
Ja, das ist der zweite Super Bowl, den Bill Belichick den Patriots versaut hat. Einen durch das Benching von Malcolm Butler und den zweiten dadurch.
Oh, das sind ganz neue Töne.
Ja.
Bill Belichick hat sie erstmal überhaupt dahin gebracht.
Nee, das war Tom Brady.
Oh, yeah, jetzt sind wir endlich da angekommen, wo du nie ankommen wolltest bei dem Fox. Wir schreien uns gegenseitig an, weil ich habe eine andere Meinung als du. Wer ist für den, herrlich, das kommt bei Fox ungefähr jede zweite Woche bei Shannon Sharp,
ja,
und Skip Bayless.
Diese Sendung. Ja.
Ist Tom Brady mehr verantwortlich für den Erfolg der Patriots oder ist es Bill Belichick?
Ja, und dann werden irgendwie die ganze Zeit nur Argumente aufgezählt, ohne dass man vorher überhaupt klärt, was überhaupt was bedeutet.
Ja.
Ja, nein, das war jetzt von mir auch nicht ernst gemeint. Aber hätte Tom Brady einfach bei der Two-Point-Conversion Gronk gesehen, der war völlig offen, dann hätte 20-20 gestanden. Und den Super Bowl hätten die Patriots locker gewonnen.
Ja, das stimmt.
Naja, aber ja, wir wollen nicht auf einer negativen Note enden, deswegen, hast du noch einen Witz?
Gerade nicht, nee, sorry, sonst natürlich immer, aber momentan bin ich etwas...
Aber wir hatten jetzt quasi dadurch quasi ein kleines Witzchen gehabt. Deswegen ist, denke ich, das doch mal ein gutes, relatives Schlusswort.
Ja, genau. Von meiner Seite viel Spaß euch allen beim Patriot-Spiel.
Du musst die Musik starten, Felix.
Ich wollte dir das letzte Wort überlassen und sie dann starten, aber ich kann sie jetzt auch gerne starten, von mir aus.
Wunderbar. Ja, ich röte ja noch ein bisschen weiter und dann machst du die Musik langsam hoch. Und okay, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Empfehlt uns weiter oder gibt uns ein paar Sterne. 5 Sterne am besten natürlich bei iTunes, und jetzt macht Felix die Musik ganz laut. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.